RD. Ich erzähle ja mit Bildern. Ne? Bilder erzählen ist meine Aufgabe. Und wenn ich Bilder lese im öffentlichen Raum, dann störte mich die Darstellung von Frauen massiv. Das ist ein ständiger Quell des Ärgers. Und dann gibt es aber eben diesen Bereich des Neolithikums und der Eiszeit, wo die Frauendarstellungen plötzlich ganz anders ausschauen. Und dann hat mich interessiert, was steckt dahinter? Und ich habe halt das Gefühl, das war eine sehr lange Phase in der menschlichen Geschichte, wo Menschen zumindest egalitär lebten oder wo Frauen Respekt genossen. Und aus der Geschichte, die Erfahrung von Marginalisierung ist uns allen bekannt. Und man muss das überwinden. Und ich denke, dafür ist es auch wichtig, diese Gehirnwäsche zu überwinden, die wir in den letzten 2000 Jahren erfahren haben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Einige schreiben ihre Bücher im Bett, andere entwerfen ganze Kapitel und Dialoge beim Spazierengehen. Immer wieder nehmen uns Autorinnen und Autoren in diesem Podcast mit hinter die Kulissen in ihre Schreibwerkstatt. Diesmal hat die Zeichnerin und Comicautorin Uli Lust Nadine eingeladen. Wohin genau?
Zu sich nach Hause in den Prenzlauer Berg, da lebt sie in einer Altbauwohnung, die sie sich teilt. Sie bewohnt da ein Zimmer, hier schläft und arbeitet sie. Das habe ich mir natürlich von ihr ein bisschen auch zeigen lassen und erklären lassen, wie sie denn arbeitet an ihren Comics und was sie dafür braucht. Und zuletzt ist eben ihr Band erschienen, Die Frau als Mensch, am Anfang der Geschichte. Und der ist gerade als Sachbuch des Jahres ausgezeichnet worden. Ich glaube, als erster Comic überhaupt.
Und was ist das für ein Buch?
Ja, das ist erstmal ein dicker Band. Der hat fast 300 Seiten. Also naja, ich übertreibe ein bisschen. 256 Seiten hat dieser Band. Sehr aufwendig recherchiert. Uli Lust taucht nämlich ein in die Frühgeschichte der Menschheit in diesem Band mit der Frau im Fokus und nähert sich dieser Geschichte an über Kunst, Kultur und Archäologie-Geschichte, über neueste Forschungsergebnisse zu Anthropologie und Biologie. Und sie stellt dem Ganzen ihre eigene Lektüre-Erfahrung auch noch an bei und verknüpft Museums- und Vortragsbesuche mit Alltagserfahrungen und kommt zu einem ganz neuen Blick auf die Geschlechterverhältnisse. Sie räumt nämlich auf mit diesen stereotypen Geschlechterbildern, die angeblich schon im Ursprung der Menschheit angelegt sind und zeigt, dass unsere Vorfahren viel, viel gleichberechtigter lebten als gedacht und auch viel friedfertiger. Nicht Aggression und Krieg, sondern Empathie und soziale Gruppenbindung waren der Motor dafür, dass wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Das alles hat nicht sie erfunden und erforscht, sondern sie hat eben viel, viel gelesen. Das Ganze ist eine Graphic Novel, also ein Graphic Sachbuch. Und für mich geht das wunderbar auf, weil sie auch ja, viel Witz mit einwebt.
Uli Lust ist ja eine der bekanntesten Comiczeichnerinnen und Comicautorinnen Deutschlands. Seit über 30 Jahren ist sie dabei. Für Leute, die sie noch nicht kennen, was macht sie denn als Künstlerin aus?
Ja, Uli Lust kommt aus Wien. Sie lebt seit 1995 in Berlin und ist seitdem hier in der Comic-Szene aktiv. Und sie ist schon so eine Art Pionierin der Graphic Novel, also des künstlerischen Storytelling-Comics. Sie hat sich einen Namen gemacht mit dokumentarischen Comic-Reportagen und vor allem auch mit autofiktionalen Comic-Romanen. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens zum Beispiel. Da erzählt sie von ihrem Roadtrip nach Italien, den sie tatsächlich als 17-jährige Punkerin gemacht hat, oder in Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein. Ja, da geht es um Erotik und Beziehungsmodelle aus weiblicher Perspektive, auch das autofiktional erzählt. Und sie hat immer schon auch Machtverhältnisse so zwischen Mann und Frau zum Thema in ihren Büchern. Sie ist außerdem auch Professorin für illustrative Gestaltung und Comic an der Uni in Hannover. Sie bringt anderen also bei, wie man Comics erzählt und zeichnet, wie das geht und wie sich auch der Stellenwert und das Ansehen von Comics verändert haben im Laufe der letzten Jahre, was sie persönlich zum Arbeiten braucht und was von ihr immer noch in ihr drin Punk ist, darüber haben wir uns unterhalten.
Nadine, zu Hause bei Uli Lust, viel Spaß.
Vielen Dank, Uli, dass du mich in deinem Arbeitszimmer, in deinem Reich hier empfängst. Das ist toll. Ich sehe ja auch schon ganz viele Zeichnungen an der Wand, ausgedruckte Zettel mit Comics, mit Notizen, mit Typografien, ganz viele Stifte. Hier auf dem Tisch ein Ordner, dort eine Lampe, die eine Plexiglasscheibe mit einem Zeichenentwurf beleuchtet. Ein Leuchttisch.
Wenn man das Licht aufdreht, dann sieht man durch die Plexiglasscheibe, kann man das Blatt durchleuchten. Und da kann ich eine Vorzeichnung auf einem anderen Blatt besser reinzeichnen. Wir ComiczeichnerInnen arbeiten alle mit Leuchttischen.
An was arbeitest du denn da gerade?
Das ist jetzt Teil 2. Das sind die letzten Seiten von Teil 2. Da muss ich noch ein paar Baustellen versorgen. Und das soll nächsten Frühling rauskommen.
Die Frau als Mensch, Teil 2. Also so weit bist du schon mit dem...
Es war im Grunde genommen ein dickes Buch, aber wir haben dann beschlossen, das Format etwas größer zu machen und ich mag so unhandliche dicke Bücher nicht. Deswegen sind es 2 Teile geworden und das Thema ist ohnehin dicht genug. Es ist Material genug für 2 Teile.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich auch, dass es da doch noch ein bisschen was zu sagen gibt, obwohl du schon so wahnsinnig viel reingepackt hast und erzählst und sowohl an Informationen als auch an Geschichte und Details. Fangen wir doch mal an. Vielleicht magst du mir und uns mal eine kleine, ich nenne es mal eine kleine Führung hier durch deinen Arbeitsraum geben. Es ist ja ein relativ kleiner, überschaubarer Raum, aber gib doch mal so eine kleine Führung, wenn du magst, hier durch.
Also okay, also das ist mein Zimmer, das ich eigentlich schon für nicht ganz so klein halte, Gott sei Dank. Da gibt es eine große Bücherwand mit sehr vielen Büchern. Dann gibt es hier einen Scanner und ein paar kleine und größere Schränke, die im Weg rumstehen. Und
diese Lampe finde ich besonders schön.
Ja, ich mag Art Deco. Ich komme aus Wien. Wir mögen Jugendstil. Das ist die Nachttischlampe. Hier ist auch mein Bett. Ich wohne nämlich in meinem Arbeitszimmer, weil ich eine Teilung zwischen Arbeit und Privatleben sinnlos finde. Es wäre störend, wenn ich dann immer woanders hingehen müsste zum Zeichnen. Ich möchte das gerne an einem Ort erledigen. Ich mag gerne in dem Zimmer wohnen, in dem ich auch arbeite. Ja. Und dann gibt es natürlich ja, den Arbeitstisch, der eh schon der eben beschriebene. Dann gibt es noch weitere Tische, dann gibt es noch Ordner mit Papieren, ganz viele Papiere. Ja, ganz viele Skizzen liegen rum, Arbeitsmaterialien. Ich habe den Computer nicht erwähnt, es steht auch Elektronik im Zimmer. Ein Scanner, ein Drucker, ein Computer.
Was ist denn zuerst da, wenn du anfängst, an einem Buch zu arbeiten, zu zeichnen, abgesehen von der Recherche natürlich, die passieren muss, aber wenn du dich ransetzt und beginnst zu zeichnen, was machst du zuallererst?
Ja, also zuerst mache ich auf irgendeinem A4-Schmierz den Ablauf der Panels sehr, sehr grob skizziere und davon mache ich meistens so Varianten, vielleicht 1 oder 2 oder 3, bis ich mir sicher bin, wie diese Szene ungefähr inszeniert werden sollte und dann gehe ich an meinen Arbeitsplatz hier und an den Leuchttisch und übertrage das auf ein größeres Format und das wird dann reingezeichnet, das sind mehrere Schritte. Also so ein Comic entsteht nicht auf einen Wurf, der rinnt nicht einfach so aus einem heraus, das sind viele einzelne kleine Schritte, die man tun muss, bis es sich zusammensetzt.
Und ich sehe hier Bleistift auf normalem Papier. Also so legst du los.
Ja. Und ich bleibe auch beim Bleistift, wenn ich zur Reinzeichnung übergebe. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Früher hat man mit Tusche gearbeitet, weil der Kontrast schwarz-weiß natürlich der stärkste ist, den es gibt. Ich habe mir angewöhnt, auch meine Linienzeichnungen mit einem Faber B Bleistift zu zeichnen, also ein ganz vulgärer Bleistift. Und der wird dann am Computer aber noch, da werden die Kontraste ein bisschen erhöht. Der wird dunkler, als er erstmal ausschaut. Und der Glanz, der existiert dann auch nicht im Druck. Also es sieht im Druck ein bisschen kreidiger aus als ein Fineliner oder eine Feder.
Du hast gerade gesagt, du möchtest unbedingt arbeiten und schlafen, also arbeiten und wohnen, arbeiten und leben miteinander verbinden. Du möchtest das auf gar keinen Fall trennen. Du brauchst das als eine Einheit. Das wäre ja überhaupt nichts für mich. Ich brauche den Abstand.
Ja, das sagen auch die meisten Leute. Es gibt ja auch ganz viele Kollegen, die in Ateliers arbeiten. Aber mir wäre das zu umständlich.
Ist man da nicht ständig in diesem Modus oder empfindest du das vielleicht auch gar nicht unbedingt als Arbeit?
Das ist das Richtige, die richtige Bezeichnung. Also natürlich ist es die Beschäftigung, die ich mir ausgesucht habe, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und ich nenne sie auch offiziell Arbeit, weil es dann auch erst wirklich respektiert wird. Aber es ist die Sache, die mir am allermeisten Spaß macht. Und ich erinnere mich, meine Eltern haben sehr lange immer Witze gemacht, dass ich Urlaub mache, wenn ich gezeichnet habe, weil die das nicht verstanden haben, dass das schon Arbeit ist. Ja, ja. Natürlich ist es dann, wenn man die Zeit hat, um zu zeichnen, muss man sich schon auch immer wieder täglich neu motivieren. So einfach ist es nicht, aber trotzdem, der innere Drive ist sehr, sehr hoch.
Gibt es in diesem Raum eigentlich irgendetwas, wo du sagen würdest, okay, das brauche ich, wenn ich zeichne, das brauche ich, wenn ich arbeite. Ich sehe da zum Beispiel so lustige Tierfiguren, ein Zebra, ist das so ein Schleichtier? Und,
da geht es nur darum, wie so ein Tier ausschaut, die sind sehr gut gestaltet, diese Schleichtiere, und als Vorlage zum Zeichnen habe ich Pferde und Zebra, kann man so machen.
Und dann sehe ich da noch eine interessante Figur, unten Fisch oder Nixe. In der Mitte ein Frauenkörper, Frauenrumpf und ein Katzenkopf.
Das war so eine DDR-Nixe aus Plastik, die blanke Brüste hat, weil in der DDR war man Gott sei Dank etwas offenherziger. Und die hat einen Katzenkopf, auch von einem DDR-Spielzeug. Ich habe die halt neu kombiniert.
Inspiriert dich diese Figur oder warum steht die da?
Diese Figur ist schon ein bisschen inspiriert von den prähistorischen Frauenstatuetten, weil die hatten auch oft Tierköpfe und Brüste, prominente Brüste. Und man kann annehmen, dass die Figur der Nixe auch ein wenig aus diesen alten Frauenstatuettenmotiven hervorgegangen ist über eine sehr lange Reihe.
Da sind wir ja schon beim Thema, also die Frau als Mensch. Auch ein interessanter Titel irgendwie. Ich habe gedacht, was denn eigentlich sonst, ne?
Genau. Das ist doch gut, wenn der Titel erstmal so, what? Wenn man sich erstmal fragt, was soll das eigentlich? Aber ich habe mir natürlich schon was dabei gedacht. Es bezieht sich nämlich auf diese Frauenstatuetten, um die sich das Buch insgesamt dreht, auch wenn die gar nicht so häufig mehr vorkommen im Lauf der Geschichte. Und davon gibt es sehr, sehr viele in der Eiszeitkunst und es gibt nicht sehr viele Männerfiguren und die Männerfiguren haben meistens Tierköpfe und die Frauenfiguren, die haben Köpfe mit so Hauben übers Gesicht gezogen, die verbergen die Gesichter oder haben keine Gesichter, aber sind eindeutig menschlich und deswegen kann man diese Zusammenziehung machen, dass die Darstellung des Menschen in der Eiszeitkunst weiblich ist. Die Frau ist Mensch.
Ich habe das total gerne gelesen und auch wirklich mit so Erstaunen gelesen, dass ja diese ganzen eiszeitlichen Figuren, diese Figurinen, diese Statuetten, die Eiszeitkunst vor allem aus weiblichen Abbildungen offenbar bestand und dass sich aber die Forschung eher auf die Männerfiguren und die Tierfiguren gestürzt hat und diese weiblichen immer so ein bisschen so, ah, ja, die gab es, aber lieber nicht da genauer mit beschäftigen oder das lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil Frauen waren ja nicht so wichtig.
Ah ja, da ist noch was Marginales, das ist weiblich. Ah ja, da haben wir noch, da finden wir dauernd welche davon, aber ah ja, es sind ja nur die Frauen und so. Aber hier ist diese eine Männerfigur mit dem Tierkopf, die wird immer abgebildet, die haben alle eigenen Namen. Also es gibt dies von diesen Männerfiguren, die sind natürlich super bekannt und werden immer weiter gezeigt. Während die Frauenfiguren, ja. Genau. Gibt es zwar dann mindestens 200-300 davon, aber ach ja, kann nicht so wichtig sein.
Das ist doch unglaublich. Ne? Wann bist du darauf gestoßen, auf diesen Aspekt dieser Geschichte?
Es gibt ja Gott sei Dank schon längere Zeit Menschen, die sich damit beschäftigen. Also ich habe Bücher gelesen schon vor 20 Jahren zu dem Thema. Und weil mich das Thema begleitet und interessiert, habe ich mir erlaubt, dazu einen Sachcomic zu zeichnen. Weil das Thema doch sehr, sehr viele Bezüge hat zu unserer Gegenwart oder auch zu Zeichen in den verschiedenen Kulturen. Das ist gewinnbringend, sich damit zu beschäftigen.
Ja, unbedingt. Trotzdem ist es ja überhaupt vielen Leuten nicht bekannt. Also für die meisten dürfte das doch ziemlich überraschend sein, oder?
Es gab einfach ganz lange so eine sehr männlich dominierte archäologische Forschung und die Archäologen sind sowieso sehr vorsichtig mit Interpretationen und dann gab es auch noch in den 70ern bis Ende des Jahrtausends diese Angst vor den Feministinnen mit ihren Wunschvorstellungen von Matriarchaten, da hatten die Archäologen besonders große Angst davor, als wenn nicht ihre eigenen Vorstellungen auch auf Projektionen beruhen würden. Ne? Also was ich auseinandernehme, ist, dass alle Interpretationen zu diesen Frauenfiguren sehr, sehr oft verbunden sind mit dem jeweiligen Zeitgeist. Also diese Figuren in ihrer Darstellung und in ihrer Pracht. Man kann sehen, dass die Eiszeitkünstlerinnen da viel Sorgfalt auf die Körper gelegt haben. Das mussten deutlich Brüste zu sehen sein und Vulven. Also das Zeichen für Frau wurde ganz deutlich gesetzt. Es muss nicht zwangsläufig eine sexuelle Botschaft beinhalten. Also das kann natürlich auch Teil davon sein, aber in der früheren Interpretation war das das Einzige, was den Leuten immer eingefallen ist, Sex oder Fruchtbarkeit. Und da gibt es noch ein paar mehr Dimensionen der Weiblichkeit, würde ich sagen.
Ja, das kommt auch im Buch vor, wo es an einer Stelle eben heißt, also auffällig ist ja auch diese Selbstverständlichkeit, das Selbstbewusstsein dieser Frauenfiguren, was man eben überhaupt nicht kennt aus den neueren Darstellungen von Frauen. Das ist ja immer sehr als bedeckt, züchtig, sehr irgendwie schamhaft, klein und bescheiden. Das fand ich total interessant, dass es ja offenbar dann irgendwann diesen Bruch gab, also dieser Darstellung und auch der Wahrnehmung von Frauen.
Es war ein sehr langer Bruch vermutlich. Das muss irgendwann zwischen 5000 und 3000 vor Christus passiert sein oder auch erst um die Jahrtausendwende. Angeblich waren sogar die Römerinnen noch ein bisschen freier als die späteren Christinnen. Aber ich denke, spätestens mit der griechischen Antike war es nicht mehr ganz so rosig für die Frauen. Es ist übrigens interessant, wenn man einfach spazieren geht in so Kulturmonumenten, in Museen oder eben Kirchen, Universitäten und die Kunst auf sich wirken lässt und dann die Frauendarstellungen und die Männerdarstellungen betrachtet, wie die unterschiedlich aussehen oder abgebildet sind. Das ist vollkommen irre. Es gibt so viele Männerporträts von wichtigen Leuten und Frauen sind dann höchstens mal so eine Allegorie, die sich da windet unter dem Mann oder über ihm oder sie hält das Baby. Es ist unschön, sozusagen.
Du vermischt ja auch diese historischen, recherchierten Fakten mit eigenen Beobachtungen und auch Erlebnissen. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Es gibt zum Beispiel, also fängt ja das Buch an, auch mit einem Mädchen.
Es ist der kleine Cousin, führt uns vor,
genau,
dass er so schön einen großen Bogen pinkeln kann und erwartet große Bewunderung. Und das war das erste Mal, dass ich ihm so einen Penis gesehen habe, weil ich mit Mädchen aufgewachsen bin. Und ich fand das zwar beeindruckend, diesen Strahl, den er da machen konnte, aber dieses Ding an sich selber, das da so baumelt zwischen, das fand ich komisch und da habe ich gedacht, ist ja voll unangenehm sowas.
Ja, stört doch eigentlich.
Das stört doch, genau.
Genau, solche Erzählungen dann halt und dann aber auch so zum Beispiel eine Situation im Flugzeug, wo eine Frau in der Mitte sitzen muss und eben sich links dann ein Mann ganz selbstverständlich breit macht, während die Sitznachbarin sehr rücksichtsvoll von sich aus sich zur anderen Seite lehnt und eben der Frau, die in der Mitte sitzt, mehr Platz gibt. Solche Beobachtungen, die ja jede Frau kennt aus dem Alltag, das alles vermischst du eben mit diesen geschichtlichen Fakten. Das ist ja so eine Technik, die du in vielen Büchern auch anwendest, eine Herangehensweise, ne? Immer aus dem Persönlichen heraus, auch aus diesen Beobachtungen heraus halt zu arbeiten.
Ja, in diesem Buch habe ich es sehr kurz gehalten, aber als moderne zeitgenössische Frau bin ich natürlich genauso betroffen. Also kann ich gut zeigen, was denn relevante Fragen wären in, oder beziehungsweise ich zeige halt das, die ich mir gestellt habe, jene Fragen und ein Best-of. Zum Beispiel also der Skulpturen, die ich gesehen habe, wie diese Aphrodite im Britischen Museum in London, die steht so gekrümmt in der Mitte vom Raum und versucht, ihre Scham zu bedecken und rund um sie stehen lauter griechische Skulpturen, einfach so mit ausgebreiteten Armen oder natürlich abgebrochenen Armen, aber die versuchen sie auf jeden Fall ganz sicher nicht zu verdecken. Und das ist so auffällig, solche Dinge zeige ich, weil diese Figur, diese sich bedeckende Liebesgöttin ist in der Ikonografie ausgesprochen merkwürdig. Eine Liebesgöttin müsste ja eigentlich ihr Geschlecht relativ stolz präsentieren. Scham und Liebesgöttin, das passt überhaupt nicht zusammen und das liegt daran, dass diese Figur bereits ein Hybrid ist aus einer sehr alten Frauenfigur und modernem misogynen Denken, wo eigentlich den griechischen Frauen eine korrekte Körperhaltung demonstriert werden sollte und die Aphrodite war nur noch die Mittelsfrau. Es war schon eine sehr beschnittene mystische Figur, ja.
Was hast du denn eigentlich während der Arbeit an diesem Projekt und du arbeitest ja jetzt auch noch weiter an einem zweiten Teil, was waren denn für dich so die überraschendsten Entdeckungen, Erkenntnisse, vielleicht auch nochmal Gedanken, die dir dabei gekommen sind?
man muss wahnsinnig flexibel sein, wenn man sich mit Frühgeschichte beschäftigt. Man denkt, Vergangenheit ist längst vergangen und deswegen steht sie fest. Aber tatsächlich ändern sich die Perspektive ständig. Wenn da neue Erkenntnisse kommen, dann muss man plötzlich komplett neu umdenken.
Zum Beispiel, ist dir das passiert?
Also kleine klassische Sache, ich möchte gern zeichnen, wie die Figur von Willendorf gemeißelt wird und der Stein sollte aus Tschechien kommen und dann wurde der nochmal genauer untersucht mit neueren Messmethoden und sie haben festgestellt, der kommt aus Italien oder aus der Ukraine und das ist ein vollkommen anderer Herkunftsweg, dann konnte ich die Szenen nicht mehr verwenden, die ich schon gezeichnet habe, das war blöd. Also es gab einige solche Sachen. Ganz tolle Sache, die ältesten Felsmalereien stammen nicht aus Europa, sondern die aktuell ältesten sind in Sulawesi in Indonesien gefunden worden. Man hat lange Zeit die frühe Kunst in Europa verortet, aber das lag daran, dass sie hier einfach nur besser erhalten blieb und dass man hier mehr gesucht hat, also dass die Archäologie hier zu Hause war. Aber jetzt hat man Gott sei Dank auch in vielen anderen Weltgegenden Spuren entdeckt.
Ja. Ja, und auch, dass der Blick dieser Forscher ja dann auch so ein sehr eurozentrierter von vornherein war, wie er ja auch ein sehr männlicher war. Ne?
Ja, das war vor allen Dingen in der Ethnologie ein Problem. Ja, natürlich auch in der Archäologie, aber in der ethnologischen Forschung. Da gab es eben dieses schöne Phänomen, dass da die männlichen Ethnologen hingingen, studierten und mit den Männern jagen gingen und zurückkamen und sagten, ja, die Männer jagen und die Frauen bleiben zu Hause. Und da war ein amerikanischer Forscher, der bekam in Afrika bei den Khoisan-Bush-Leuten Besuch von seiner Ehefrau, die auch eine Ethnologin war. Und dann sind die gemeinsam, ist sie auch mitgekommen zur Jagd und plötzlich hat sich die Ehefrau des Buschmann-Jägers auch angeschlossen und es hat sich herausgestellt, dass die zwei immer gemeinsam jagen, wenn der Ethnologe nicht da ist. Also nur als der Ethnologe da war, ist die Frau halt zu Hause geblieben, weil da brauchte der Mann ja keine Hilfe. So. Und so kam man überhaupt erst über die Anwesenheit einer weiblichen Forscherin drauf, dass das komplett selbstverständlich ist, dass die Frauen sich auch an der Jagd beteiligen bei den Khoisan-Bush-Leuten und solche ähnlichen Geschichten gibt es viele.
Ja, auch die Geschichte von Skeletten, die irrtümlich als männlich identifiziert wurden, wo sich ja dann auch oft herausgestellt hat, es sind doch weibliche Skelette.
Genau, ja, also man hat auch weibliche Skelette gefunden mit sehr gut trainierten Schultermuskulaturen. Die Muskeln, die schreiben sich ein in die Knochen und man sagt, das sind diese Schultern, die benutzt werden, um Speere zu werfen. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Tiere in Fallen gejagt haben und mit Seilen und Schlingen und allem Möglichen. Und bei der großen Rentierjagd waren die garantiert auch dabei. Also man kann davon ausgehen, dass die Menschen der Frühgeschichte, dass jeder Einzelne alles beherrschen musste, was zum Überleben nötig war.
Was ich auch noch einen schönen Gedanken fand oder beim Lesen nochmal ja, zum Nachdenken anregt, finde ich, und was ja auch ein großes Thema ist, ist ja diese fehlende Aggression unter menschlichen Gemeinschaften, ganz frühen menschlichen Gemeinschaften, sondern dass eben eigentlich die Empathie, die Kooperation so die Wiege der menschlichen Entwicklung und Weiterentwicklung waren und eben nicht kriegerische Auseinandersetzungen und Aggressionen wie heute, leider.
Ja, das ist eine sehr schöne neue Nachricht der modernen Verhaltensforschung, die uns sehr utopisch erscheint, weil wir ja immer denken, dass der Mensch im Urzustand besonders wild und roh gewesen sein muss und dass wir quasi den Krieg irgendwie ein bisschen zivilisiert hätten mit unserer super kultivierten Art. Dabei kann er ja nun monströser nicht mehr werden, als er jetzt gerade aussieht. Es gab irgendwann vor circa 300.000 Jahren, 400.000 Jahren eine Auslese von besonders kooperativen Individuen, also eine Selektion. Die Leute, die bereit waren zu teilen und mit anderen zu kooperieren, die wurden eher als Partner genommen als die anderen. Und es hat sich da eine Art herausgebildet, die besonders sozial ist. Und der Homo sapiens ist im Vergleich zu den anderen Hominiden noch mal hypersozialer, also hat noch größere Netzwerke ausgebildet, also Tauschnetzwerke. Und man vermutet, dass es diese großen sozialen Netzwerke waren, die unser Überlebensvorteil waren gegenüber den anderen Homo-Arten, die nicht mehr existieren. Dass wir so hypersozial sind und dass wir deswegen überleben, das hat was mit dem großen Gehirn zu tun. Das ist eine etwas komplizierte Sache. Wir hätten nicht überlebt, wenn wir nicht so sozial und fürsorglich wären, weil unsere Kinder werden zu früh geboren, unterentwickelt und ganz viele Nervenverbindungen bilden sich erst, wenn das Baby schon auf der Welt ist, im Gegensatz zu Tieren, wo das schon im Mutterleib passiert. Und bei uns, beim Menschen, erlaubt sich die Natur, dass die Prägung nicht im Mutterleib geschieht, sondern eben der sozialen sozialen Sphäre, in der Welt, in der diese Kinder aufwachsen. Und diese Kinder brauchen ganz dringend, um gesunde Nervenverbindungen zu entwickeln und ihre Fähigkeiten auch auszubilden, Liebe und positiven Zuspruch. Wenn die Zuneigung ausbleibt, dann kommen komische Menschenwesen raus. Das wissen wir ja, ne? Also was man alles falsch machen kann in der Kindheit. Also wir sind sehr, sehr empfindliche und verletzliche Wesen und haben es aber trotzdem geschafft zu überleben in diesem rauen Klima der Eiszeit, weil wir in der Lage sind, füreinander zu sorgen und nicht nur für den Ängsten über den Familienkreis hinaus. Also man geht davon aus, dass die frühen Menschen nicht, da war nicht die Kernfamilie da, sondern das waren Mutter, Bruder, Geschwister, Verwandte und Fremde. Also die Gruppen bestanden aus 30 bis 50 Menschen, mussten nicht unbedingt alle verwandt sein. Und man hat sich über große Räume gekannt, also man hat so Netzwerke unterhalten, ja.
Wie kommt es eigentlich, dass du dich so für diese Eiszeit, Ur- und Frühgeschichte interessierst?
Naja, das hat eben tatsächlich mit dem Ausdruck dieser Frauenfiguren zu tun. Mich hat sehr frustriert. Ich erzähle ja mit Bildern, ne? Bilder erzählen ist meine Aufgabe. Und wenn ich Bilder lese im öffentlichen Raum, dann störte mich die Darstellung von Frauen massiv. Das ist ein ständiger Quell des Ärgers.
Ja.
Wenn ich so in eine katholische Kirche gehe, ist es besonders schlimm. Ja. Und dann gibt es aber eben diesen Bereich des Neolithikums und der Eiszeit, wo die Frauendarstellungen plötzlich ganz anders ausschauen. Die sind zwar sehr klein, manche sind höchst kunstfertig ausgeführt, aber natürlich im Vergleich zu späteren Kunstwerken wirken sie erstmal marginal. Aber man muss sich vor Augen halten, dass sie über einen Zeitraum von 30.000 Jahren produziert wurden, über einen irrsinnig großen geografischen Raum von Südfrankreich bis nach Sibirien. Und danach hat sich dieser Raum noch weiter ausgebreitet. Es gab auch im Neolithikum noch ganz viele von diesen Figuren. Und dann hat mich interessiert, was steckt dahinter? Und ich habe halt angefangen zu forschen und Bücher zu lesen. Und die Sache mit der Empathie und dem hypersozialen Verhalten des Homo sapiens, das kam erst später dazu. Dann ist mir aufgegangen, dass da natürlich ein Zusammenhang besteht, dass wenn diese sogenannten Fähigkeiten, die ja auch heute als weiblich weich bezeichnet werden, wenn die so wichtig waren in unserer Entwicklung, dann ist es überhaupt kein Wunder, wenn man Frauen mit Respekt begegnet ist. Und außerdem, es gibt in den Gräbern auch keine Hinweise auf irgendwelche hierarchischen Strukturen in der Eiszeit. Ich habe halt das Gefühl, das war eine sehr lange Phase in der menschlichen Geschichte, wo Menschen zumindest egalitär lebten oder wo Frauen Respekt genossen. Und es ist leider immer noch eine ungewöhnliche Erfahrung. Also ich habe jetzt kein Problem mehr, Respekt zu bekommen mittlerweile. Dennoch aus der Geschichte, die Erfahrung von Marginalisierung ist uns allen bekannt. Und man muss das überwinden und ich denke, dafür ist es auch wichtig, diese Gehirnwäsche zu überwinden, die wir in den letzten 2000 Jahren erfahren haben.
Aber weißt du denn noch, wann du zuerst diese Frauenfiguren, von denen du ja ausgehst, von denen das Buch auch als erstes erzählt, wann du zum ersten Mal darauf gestoßen bist, dass es diese Figuren gibt oder wo hast du sie zum ersten Mal gesehen?
Ja, ich kann das ganz konkret benennen. Ich habe 1997 in der Bibliothek von der UdK ein Buch vom Ethnologen Hans-Peter Dürr entdeckt. Sedna und die Liebe zum Leben heißt das. Und das handelte auch von Höhlen, von Mythen, von der Frauenrolle in der Frühgeschichte und wie diese Zeichen in der späteren Kultur tradiert wurden, aber neu belegt. Und auch über sumerische Fruchtbarkeitsrituale, wo die Priesterin mit einem Priester Sex hatte oder die Königin und dann kam der Frühling. Und damals, da war ich 30 und da fand ich das spannend und habe so ein kleines Heftchen Comic gezeichnet von einer Göttin, die ihren Liebhaber findet und dann kommt der Frühling. Es ist super simpel. Ich war damals auch noch nicht so gut, aber es hat mir Spaß gemacht, aus diesem Comicheft ein Ritual zu machen. Das heißt, es kam dann jeden Frühling, kam so ein kleines Heftchen mit dieser Frühlingsgöttin, die ihren Liebhaber sucht und auch findet. Und immer in einem neuen Setting, wie das eben mit Liebesgeschichten so ist. Man weiß, wie es endet, aber man interessiert sich dafür, wie kommt es dazu. So, das habe ich 5 Jahre lang gemacht. Und es gab immer auch diese Bezüge zu den alten neolithischen Frauenfiguren. Ich habe seither die aktuelle Forschung ein bisschen begleitet. Ich lese einfach gern diese Wissensbeilagen und diese Webseiten.
So hobbymäßig.
Ja, das ist etwas, das mich interessiert. Das finde ich spannend. Und es sind sehr, sehr viele Paradigmenwechsel passiert, eben wegen, vor allen Dingen wegen der DNA-Analysen, die haben wahnsinnig viel neue Erkenntnisse gebracht. Da konnte man eben diese kräftigen Skelette plötzlich ganz neu bewerten und hat eben gesehen, ah, das eine sind Frauen, das andere sind. Es wurden auch schmale Skelette entdeckt, die man für Frauen gehalten hat und die dann männlich waren. Also es gibt auch diesen Fall. Und dann jetzt habe ich mich auch ein bisschen mehr für die ältere Frau interessiert. Diese neolithischen Göttinnen sind öfters jünger und die Eiszeitfrauen wirken eher älter. Da gibt es viele Figuren, die wirken wie ältere Frauen, die haben hängende Brüste, die haben hängende Bauchdecken. Bei einer gibt es sogar hängende Arschbacken. Das finde ich, also das ist wirklich sehr, sehr realistisch ausgebildet. Da dachte ich, wow. Und jetzt, wo ich über 50 bin, finde ich das ja noch faszinierender. Und ich dachte, ich mache da jetzt mal eine Experimente-Reihe mit meinem Medium-Comic. Wie weit komme ich, wenn ich versuche, die Geschichten rund um diese Frauenfiguren, den Stand der Forschung, als Comic-Essay aufzuzeichnen? Als Experiment in Form Comic, ne? Und eben auch, was gibt es denn gerade aktuell zu erzählen? Was sind die größten Irrtümer? Ich muss mich eh beschränken auf ein paar wichtige Aspekte. Es heißt zwar immer, das Buch wäre so dicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe nur die gröbsten Aspekte klären können.
Ja, du hast ja gerade gesagt, du wolltest mal gucken, wie weit du denn damit kommst oder wie weit kannst du mit dem Comic kommen, so als Medium, um diese Geschichte zu erzählen. Ich würde sagen, du bist ja sehr weit gekommen, hast den Sachbuchpreis bekommen.
Ich kann es immer überhaupt noch nicht fassen. Es ist so unfassbar. Es ist so, what? Auch noch Wochen später bin ich einfach nur baff. Ja, ja. Aber es ist eine wahnsinnig schöne Bestätigung, ja. Mut zahlt sich wohl doch aus oder riesige Freude in dem Fall, ja, ja.
Aber da hat sich ja auch ganz schön was verändert. Vor vielleicht 5 Jahren oder vielleicht vor 10 oder 15 Jahren oder so wäre es wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen, dass Comics so ernst genommen werden, dass sie dann sogar mit einem Sachbuchpreis ausgezeichnet werden, oder?
Ja, das ist die Frucht der seit ungefähr 20 Jahren laufenden Graphic Novel-Entwicklung. Also Comic hat sich befreit aus dem Ghetto des Mainstreams und der Jugendliteratur. Also es ist nicht ein Medium, das eine bestimmte Form hat. Das muss nicht ausschauen wie Donald Duck. Es sind einfach Zeichnungen und Texte, die man als Sequenz liest und die kann man füllen mit allen Inhalten, die man möchte. Und es gibt sehr viele Themen heute, wie eben journalistische Comics oder eben autobiografische Romane, literarische Themen werden als Comic erzählt und wir sind offenbar heute visueller als früher und das kommt wahnsinnig gut an. Ich hätte immer gedacht, das ist ein archaisches Medium, ein stillstehendes Bild, das man sich im Kopf selber zusammensetzen muss, aber es funktioniert immer noch. Gott sei Dank bin ich sehr froh darüber. Also das ist erstaunlich, dass der Comic jetzt so eine große Blüte erlebt. Also es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan. Es gibt unglaublich schöne, gute Bücher, Comics, die ein Vertrauen geschürt haben oder geweckt haben im Kulturbetrieb, die verstanden haben, okay, das kommt darauf an, was man damit macht.
Du unterrichtest ja auch Comic an der Hochschule in Hannover, Comic und Illustration. Seit 2013, wenn ich richtig liege. Bist du die erste Comic-Professorin eigentlich? Ich habe das mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt.
Na, also es gibt Anke Feuchtenberger, die schon seit vielen Jahren großartigste Arbeit leistet. Wirklich, ihrer Arbeit ist sehr viel zu verdanken. Dann gab es noch Hendrik Dorgarten in Kassel, es gibt Attac in Halle, Martin Tomdik in Kiel, glaube ich, oder Essen. Also es gibt einige Comiczeichner, die unterrichten Comic unter der Hand. Es heißt dann halt noch Illustration und in meinem Fall heißt es, glaube ich, sogar illustrative Gestaltung. Aber wir haben jetzt eine Studienrichtung ins Leben gerufen, Graphic Story, also grafisches Erzählen, weil wir vor allen Dingen auf das Erzählen abheben. Ich denke, die eigene Autorenschaft ist ziemlich wichtig geworden für junge KünstlerInnen, besonders in Zeiten, wo Bilder und Geschichten von Robotern ausgeworfen werden. Und die Menschen wollen aber, hoffe ich, immer noch Geschichten von Menschen lesen.
Ist das denn ein Thema? Also KI und KI-generierte Geschichten? Also in der Comic-Szene wird das diskutiert? Wird das schon verwendet?
Also Also in unserer alternativen Comic-Szene ist es überhaupt kein Thema. Wir wissen, dass wir die menschengemachten Comics viel besser finden. Es ist an der Hochschule ein Thema. Da gibt es auch einen interaktiven Studiengang und unsere Bachelorprüfungen haben dieses Jahr zum ersten Mal jeder einzelne von denen, oder nein, nicht die anderen, die Typo, Grafikdesigner und Interaktiv, die haben alle irgendwann im Laufe ihrer Präsentation gesagt, und dann habe ich natürlich die KI konsultiert und ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass es sehr viele gestalterische Schritte gab, wo die KI plötzlich mitgeholfen hat. Also ich werde das in meinem Studiengang radikal verbieten. Also der Zeichenstudiengang grafisches Erzählen ist radikal analog. Das muss alles noch möglich sein mit Stiften und Papier. Also Computer ist ein super wichtiges Werkzeug für die Kolorierung. Man kann auch animieren und ganz großartige Sachen damit machen. Aber ich will den Computer nicht die Ideen, den kreativen Prozess überlassen. Das muss in meinem Kopf passieren, sonst werden wir komplette Idioten. Damit beschneiden wir unsere eigenen Möglichkeiten massiv. Also ich finde das Zeichnen als Fähigkeit, als Handwerk immer noch extrem fruchtbar, weil der Stift, der eine Linie zieht mit der Hand, macht immer noch was Originelles. Es ist ähnlich wie mit der Handschrift. Ne? Da passieren im Kopf ganz andere Dinge, als wenn ich das fotografiere, das Bild.
Wie hat das denn eigentlich bei dir so angefangen mit dem Zeichnen und mit dem Schreiben? Du hast vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass du schon als Kind immer gezeichnet hast.
Ja, ich habe immer gezeichnet und später als Erwachsene wollte ich kein normales Leben haben. Das war die Prämisse, die wichtigste Prämisse. Ich möchte es anders machen und ich wollte schon gerne etwas Kreatives tun und habe alles Mögliche ausprobiert, Theater und Film und Video und was weiß ich was. Und das Zeichnen war immer das Autonomste. Also das ist auch günstig, ne? Man muss nur seine eigene Arbeitszeit finanzieren und ich brauche diesen Platz und ich brauche das Thema, aber ansonsten, ich bin die Regisseurin, die Schauspielerin, ich mache das Szenario, ich mache das Bühnenbild, die Kostüme, also ich mache alles sozusagen, ich bin eine Autorin und muss mir eine Geschichte halt komplett aus dem Nichts herausstampfen, weltbilden heißt das sozusagen. 1995 bin ich aus Wien nach Berlin gekommen, um hier Illustration zu studieren und hier habe ich den Comic überhaupt erst entdeckt. Wenn ich in Wien geblieben wäre, würde ich keine Comics zeichnen oder hätte ich es wahrscheinlich nicht so gefunden. Und das hatte damit zu tun, dass es hier damals gerade so eine tolle Fusion gab aus den ostdeutschen Illustratoren, die so einen sehr künstlerischen Stil pflegten und den westdeutschen Comic-Leuten, die dann angefangen haben mit der Avantgarde, mit dem künstlerischen Experiment, mit dem Comic-Medium. Da wurde auch sehr viel herumprobiert und da herrschte ein spannender, guter Geist und da habe ich mich begeistern lassen.
Und dich ausprobiert erstmal in eigenen Publikationen oder kleinen alternativen Heftchen und so, ne?
Ja, genau. Man muss erstmal ein paar Comics zeichnen, bevor man mit den längeren Geschichten anfängt, weil es ist ein sehr komplexes Handwerk. Also ich habe sehr viele Comics gezeichnet, auch im Studium und geübt und so und ja.
Also Grafikdesign hast du studiert, ne? Ja. Sozusagen, weil es vielleicht auch noch nicht sowas gab, was man konnte ja Comic nicht studieren, oder?
Ja, ich habe an der Kunsthochschule Weißensee studiert und unsere Professorin hat Themenaufgaben gegeben. Die hat gesagt, Thema Alltag oder Thema Zukunft oder sowas. Und dann konnte man die Form selbst wählen. Man musste ein künstlerisches Projekt zu dem Thema machen und ich habe halt immer Comics gezeichnet.
Wurde das denn dann so akzeptiert? Also ich meine, Comics werden ja noch nicht lange so ernst genommen, auch so als Kunst und Kultur, also im Feuilleton werden sie besprochen und so weiter. Das war ja nicht immer so.
Ja, wir haben jetzt nicht diesen klassischen, lustigen Comic kultiviert. Damit hätte unsere Professorin vielleicht weniger anfangen können. Wir haben Comic-Reportagen gemacht, das heißt Alltagsbeobachtungen in Bildsequenzen übersetzt und dokumentarisches Zeichnen, solche Dinge.
Der dokumentarischen Form bist du ja eigentlich dann auch treu geblieben. Ne? Du hast ja dann auch umfangreichere Comics veröffentlicht, die auch ja so eine Mischung aus autofiktional, würde man heute sagen, aber autobiografisch und dokumentarisch waren. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, ist ja auch eine ja autobiografische Geschichte. Du als 17-jähriges Punk-Mädchen unterwegs in Italien mit einer Freundin und ja, die Dinge, die du dort erlebst. Aber es geht eben auch um weniger erfreuliche Dinge wie sexuelle Belästigung. Also auch da schon feministische Themen und das aber immer so autobiografisch verarbeitet. Kam das so ganz automatisch bei dir, dass du das machen wolltest? Wie war dieser Prozess?
Nee, also wie gesagt, ich habe in der Uni habe ich beschlossen, dass ich das dokumentarische Zeichnen meine selbstgewählte Beschränkung ist. Das kam nicht von der Uni, das war meine eigene. Ich hatte früher fantastische Stoffe gezeichnet, auch für Kinder, für meinen Sohn, der damals noch klein war. Und ich habe gemerkt, dass ich diese eine Beschränkung, dass ich die interessant finde, dass die gut für meine Arbeit ist. Und man kann ja auch aus dem dokumentarischen Zeichnen über Vorstellungen, also es ist ja nicht komplett nicht fiktiv, ne? Also es gibt immer so eine Interpretationsnotwendigkeit sogar manchmal.
Klar, ja.
Und als ich fertig war mit dem Studium, habe ich einen Stoff gesucht, der über eine längere Strecke trägt. Und mein Freund hat mich darauf gestoßen, dass ich doch diese eine Geschichte selbst erlebt hätte. Die wäre doch so interessant, da könnte man doch einen Comic machen. Und dann war ich ja so, na, bist du arg? So, ah, ist ja urpeinlich. Und ich will ja nicht über mich selbst reden und so. Und aber dann habe ich darüber nachgedacht, die Geschichte ist einfach so perfekt gebaut gewesen vom Leben. Die war an sich schon so wunderbar, also der dramaturgische Bogen, es führt so, ah, es ist, ja, ich musste es tun. Und ich habe auch sehr viel gelacht beim Zeichnen, weil wenn man als 40-Jähriges seine Jugendabenteuer wieder zeichnet, denkt man sich, Gott, wie blöd war ich damals. Aber es ist auch schön, das in der Sicherheit des eigenen Hauses wieder nochmal zu erleben. Ja.
Das ist eine Wiederbegegnung mit dem eigenen.
Ich habe es dann doch genossen, ich gebe es zu.
Wie viel von dem Punk-Mädchen von damals ist denn noch jetzt in dir, in der heutigen Uli?
Naja, auf der heutigen Uli könnte man sagen, ich habe immer noch dieses Anarchisten-A auf meinem Oberarm. Es kamen keine weiteren Tattoos dazu. Es blieb dabei. Ich habe es aber auch nie weglasern lassen, weil irgendwie mag ich es, ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dieses Anarchiezeichen immer noch mit einer gewissen Würde tragen kann, trotz Professorenstatus, Professorinnenstatus. Ich hoffe, dass mein Denken immer noch frei ist.
Wie viel liest du also so in deinem Alltag? Du bist ja wirklich viel beschäftigt. Du unterrichtest in Hannover, pendelst also auch zwischen Berlin und Hannover. Du bist jetzt viel unterwegs auch. Dein Buch ist ja sehr erfolgreich. Wann kommst du zum Lesen?
Ja, also jetzt habe ich keine Zeit zum Lesen, das ist wirklich tragisch. Aber ich habe vorher natürlich, also wenn ich gearbeitet habe, dann habe ich auch immer Bücher dazu gelesen und ich muss diese ganzen Grabungsberichte lesen und mich durch Forschungsdatenbanken arbeiten. Also ich habe immer schon sehr viel gelesen und bin sehr froh darüber, in meinem Leben auch viel Zeit gehabt zu haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich, als ich 20 war, beschlossen habe, keinen Fernseher besitzen zu wollen. Und dann hatte ich die Zeit füllen müssen mit Büchern und ich habe immer aus der Bibliothek so große Stapel mitgenommen. Man durfte 14 Stück maximal mitnehmen, das habe ich immer getan. Und da habe ich mich durch sehr viele, auch ethnologische Bücher gelesen. Es ist mit den Jahren weniger geworden. Und ich glaube, der Übeltäter ist das Internet. Also da lernt man wiederum andere Sachen. Was Recherche für meinen Comic betrifft, war das Internet großartig wegen dieser Forschungsdatenbanken, die ich früher mühsam hätte vor Ort aufsuchen müssen. Das ist großartig. Aber soziale Medien, YouTube, Netflix, ganz schlecht. Also früher habe ich halt deswegen keinen Fernseher besessen, um die Untersuchung nicht nachzugeben, weil man so wahnsinnig viel Zeit damit verschwendet. Und jetzt verschwende ich halt Zeit damit, ja.
Ja, man kommt dem irgendwie nicht mehr so richtig.
Also es ist wahnsinnig schwierig, sich der Attraktion zu entziehen. Ich muss mich vielleicht wieder mal detoxen, ja. Also Gott sei Dank, jetzt im Sommer gehe ich nicht zur Uni, da werde ich am Comic arbeiten und da tauche ich ein in meine eigene Welt und werde Gott sei Dank nicht abgelenkt und dann schaue ich dann auch nicht sehr viele anderen Sachen, Gott sei Dank, ja.
Hier wirst du auch nicht wirklich abgelenkt, oder? In deinem Arbeits- und Wohnraum. Also hier sind zwei große Fenster und hier schaut man in einen sehr grünen, schönen Innenhof mit vielen Bäumen. Und während wir hier sitzen, das ist ja jetzt schon fast eine Stunde, Stille.
Du hast leider die Nachtigallen versäumt. Hier gibt es eine sehr vitale Nachtigallenpopulation im Garten und die höre ich so gern. Also da drehe ich die Musik ab, wenn die Vögel zwitschern.
Aber es ist wahrscheinlich auch eine sehr schöne Atmosphäre, um sich gut konzentrieren zu können. Ne?
Auf jeden Fall, absolut. Also ich bin sehr froh hier zu sein, ja.
Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil deiner Geschichte. Geschichte der Frau und Geschichte der Menschheit.
Es ist die Geschichte der Menschheit. Es ist nur so, dass die Frau bis jetzt immer so ein bisschen ausgeklammert wurde und das hole ich jetzt nach. Also es ist nicht die Geschichte der Frau, überhaupt nicht. Es spielen nur ausnahmsweise mal die Frauen die Hauptrolle.
Wer weiß, vielleicht kommen ja noch ein dritter und vierter Teil dazu.
Es ist möglich, weil mit Teil 2 schließe ich die Eiszeit ab und im Neolithikum ist die Produktion von diesen Frauenstatuetten nochmal gewachsen und das war die Zeit, als man den Ackerbau und die Viehzucht erfunden und entdeckt hat und da gibt es so viel Interessantes dazu zu sagen. Ich glaube, könnte sein, dass ich mich dem dann widme, ja.
Ich sehe schon, da fängt eine endlose Serie an.
Ja, mal schauen, es ist eine Frage von Lebenszeit.
Vielen Dank.
Zu Hause bei der Comiczeichnerin und Autorin Uli Lust. Der zweite Teil von Die Frau als Mensch ist also schon fast fertig. Nadine hat die Entwürfe gesehen. Wie sehen die denn aus?
Ja, die sehen vielversprechend aus. Also ich freue mich drauf. Ich habe diesen Comicband Die Frau als Mensch, also den ersten Teil, echt mit Begeisterung gelesen und angeschaut. Denn das Visuelle spielt ja hier auch eine gleichberechtigte Rolle. Und für mich funktioniert dieses Experiment Sachbuch als Comic richtig gut. Das liegt auch daran, ja, dass man wirklich jeder Seite die Leidenschaft für das Thema auch anmerkt. Uli Lust hat sich da jahrelang, jahrzehntelang eingewühlt, hat sich hobbymäßig aus Interesse immer wieder Forschungen reingezogen zu Archäologie, Frühgeschichte, Anthropologie. Und verbunden mit ihrer eigenen Lebenserfahrung jetzt, als Frau natürlich, und auch verbunden mit ihrem eigenen Humor, ist das Ganze sehr bestechend und ich finde das einfach großartig. Und für alle, die wirklich genug haben vom männlichen Blick auf die Geschichte von diesen reduzierten Rollenbildern oder die auch genug haben von dieser ewig andauernden Erzählung, dass Krieg und Kampf eigentlich so der Ursprung unseres Wesens seien, für die ist dieses Buch, denn nein, von Natur aus sind wir empathische, sozial fürsorgliche Wesen, die genau auch durch diese Eigenschaften ihr Überleben sichern konnten. Und daran sollten wir uns vielleicht mal wieder erinnern in diesen Zeiten.
Als Macho würde man sagen, für eine Frau richtig gut. Wer jetzt Lust bekommen hat, Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte, ist im Berliner Reprodukt Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 29 Euro. Und wir haben gehört, Uli Lust ist eine, die immer schon wahnsinnig viel gelesen hat. Hat sie denn noch einen Tipp dagelassen zum Weiterlesen?
Ja, einen Buchtipp hat sie auch dagelassen.
Also ich habe seit einigen Jahren ein Lieblingsbuch, das ist beim Hansa Verlag erschienen, vom Neurobiologen Robert Sapolsky, trägt den Titel Gewalt und Mitgefühl. Man sieht schon, das ist mein Thema. Er als Neurobiologe kann mit ganz vielen Fallbeispielen in der Geschichte der Menschheit zurückblicken und kommt zu ähnlichen Schlüssen wie ich in meinem Buch, was mir sehr gut gefallen hat, aber er macht das natürlich nochmal sehr, sehr viel fundierter. Er kann sehr gut schreiben, es ist natürlich manchmal etwas kompliziert, als Mediziner natürlich auch muss er Fremdwörter benutzen, um präzise zu sein. Ich finde trotzdem, dass es sehr unterhaltsam geschrieben ist und ich habe unfassbar viel gelernt über das menschliche Verhalten und das ist ja eine Frage, die viele beschäftigt, warum sind wir, wie wir sind, das ist alles so unlogisch. Und er hilft einem. Es ist ein unglaublich kluges Buch. Ich habe so viel davon gelernt. Also es war wirklich ein Augenöffner. Ich kann es nur empfehlen.
Ich möchte auch noch ein Buch empfehlen. Weil wir gerade mit Uli Lust in der Werkstatt waren, habe ich ein Buch über das Schreiben mitgebracht. Von Barbie Markovic, Stehlen, Schimpfen, Spielen heißt das. Und die in Belgrad geborene Autorin, seit 20 Jahren ist sie in Wien zu Hause, hat im vergangenen Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen für ihren comichaften Roman Mini-Horror. Und auch deshalb passt dieses Buch hier ganz gut her, weil sich Barbie Markovic in ihrer Literatur immer inspirieren lässt von anderen Medienformen, wie eben Comic, Videogame, Games oder auch Internet-Ästhetik. Und in Stehlen, Schimpfen, Spielen, ja, da geht es um den Auftrag, eine Poetikvorlesung zu verfassen, also darum, über das eigene Schreiben, sein eigenes literarisches Konzept Auskunft zu geben. 2 Jahre hatte Barbie Markovic dafür Zeit, aber plötzlich ist die Zeit um. Und es bleiben noch genau 14 Tage übrig, um eine super Poetikvorlesung abzuliefern. Ja, sie macht die Not dann zum Konzept und den Countdown zum Stilmittel. Und der Bericht über die Entstehung der Poetikvorlesung ist eben dann zugleich die Vorlesung selbst. Und dabei ist Barbie Markovic wieder extrem lustig, aber hinter ihrem Humor liegen ja tiefe Traurigkeit und auch Trauma. als Überlebende der Jugoslawienkriege in den 90ern, als Zweiflerin, als Popliteratin lernen wir sie hier kennen. Also man erfährt ganz viel über Barbie Markowitsch und ihre Poetik und das auf sehr unterhaltsame, uneitle, tiefgängige Weise. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag. Mein Tipp.
Alle Infos zu Büchern und zu dieser Folge in den Shownotes und auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Uns gibt's immer neu donnerstags in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Stefan Auschwart. Tschüss.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Viel Spaß beim Lesen und Hören. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.